Deutschlandfunk Kultur Religionen.
Mein Name ist Anne-Françoise Weber und ich heiße Sie herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Religionen, in der es kurz vor dem in Deutschland so vielfach denkwürdigen 9. November um Erinnerungskultur gehen soll. Denn es ist ja eine wichtige Frage, an was und wie in einer Gesellschaft erinnert wird. Und Religionsgemeinschaften können dabei durchaus eine wichtige Rolle spielen. Wir wollen auch über die Auswirkungen der Terroranschläge der Hamas und des Kriegs in Gaza hierzulande sprechen. Über die antisemitischen Vorfälle und die Konflikte, die jetzt an manchen Schulen ausbrechen, sagte Dervis Hisaci, Leiter der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus, kürzlich im Deutschlandfunk.
Man muss das Gespräch suchen, man muss hier zum Thema Antisemitismus aufklären, insbesondere israelbezogenem Antisemitismus, und auch den Nahostkonflikt vermitteln, so dass die Kinder einen Raum haben, sich auszutauschen, eine Bereitschaft haben, sich Gedanken zu machen, damit diese eindeutigen Positionen, die sie haben, die einseitig sind, aufgebrochen werden können. Am Ende geht es in der Schule darum, nicht nur Fehler zu unterbinden, sondern zu verstehen, was an dem, was man tut, falsch ist.
Gleich hören wir, wie ein Rabbiner und ein Imam mit Berliner Schulklassen über die Terrorangriffe und den Krieg um Gaza sprechen. Seit den entsetzlichen Terrorangriffen der Hamas auf Israel am 7. Oktober und dem nachfolgenden Krieg in Gaza ist die Stimmung auch hierzulande angespannt. Zahlreiche antisemitische Straftaten wurden gemeldet und verschiedene pro-palästinensische Demonstrationen verboten. Über die Geschehnisse zu sprechen ist nicht einfach, das merken manche vielleicht schon im Familien- oder im Freundeskreis. Besonders Lehrerinnen und Lehrer aber beklagen die aufgeheizte Stimmung in Klassenzimmern und Schulhöfen. Und sie sagen, wie schwierig es für sie ist, mit den Kindern und Jugendlichen über Terror und Krieg, aber auch über Antisemitismus und Rassismus zu sprechen. Hilfe bieten verschiedene Organisationen im Bereich der politischen Bildung. Eine dieser Initiativen ist Me to Respect. Das Projekt wurde 2014 vom Netzwerk Leadership Berlin gegründet und es wird wesentlich von Rabbiner Elias Drei und Imam Ender Çetin getragen. Die beiden gehen als Tandem in Schulklassen und sie klären auf über Judentum und Islam, über Antisemitismus und über Vorurteile. Ich habe vor der Sendung mit den beiden gesprochen und zunächst Rabbiner Drei gefragt, was denn an ihrer Arbeit anders ist seit dem 7. Oktober.
Man kann sagen, dass natürlich jetzt dieses Thema in den Vordergrund gerückt ist und wir sehen das auch speziell in den sozialen Medien. Leider auch viele Schüler haben in den sozialen Medien immer sehr eine einseitige Berichterstattung und deswegen auch, glaube ich, führt es dazu, dass es natürlich jetzt auch für Lehrer sehr, sehr schwierig ist. Wie sollen sie mit dem Thema umgehen? Und es ist sehr, sehr emotional und eigentlich ganz schwierig, auch mit Schülern wirklich ins Gespräch zu kommen, damit sie auch diesen ganzen Konflikt sozusagen beiden Seiten sehen können. Das ist sehr schwierig im Moment.
In Berlin gehen jetzt die Herbstferien zu Ende. Am Montag geht die Schule wieder los. Sind Sie denn jetzt schon völlig überbucht, Imam Çetin, oder sind das die normalen Anfragen, die Sie auch reinbekommen sonst?
Ja, wir waren auch schon vorher überbucht. Tatsächlich sind die Anfragen sehr, sehr groß in ganz Berlin. Aber es ist jetzt wichtiger denn je, denn jetzt haben wir teilweise sogar an einigen Schulen aus den emotionalen Gründen auch eine Notsituation auch. Das heißt, teilweise war ich seelsorgerisch auch tätig als Einzelperson, ohne den Rabbiner zum Beispiel. Teilweise sind wir zusammen an Schulen gegangen und hatten auch Anfragen zeitgleich, dass wir mehrere Teams versucht haben zu organisieren. Was eigentlich bei uns Thema ist, ist der Islam und das Judentum im Allgemeinen. Aber dazu gehört auch immer wieder natürlich der Nahostkonflikt, denn der Antisemitismus gerade unter Muslimen, das speist sich vor allem aus dem Nahostkonflikt.
Und wie ist das, wenn Sie in eine Klasse kommen, Rabbiner Drei? Dürfen da die Jugendlichen erstmal alles abladen, wo wahrscheinlich dann auch krudester Antisemitismus bisweilen dabei sein dürfte? Oder sagen Sie erstmal, also wir sprechen hier unter bestimmten Regeln, es gibt bestimmte Dinge, die wollen wir nicht hören. Wie gehen Sie da vor? Das stelle ich mir ja wirklich schwierig vor.
Wir machen eine Vorstellungsrunde und wir sind auch ein offenes Gespräch. Wir wollen jetzt nicht hier irgendwelche Regeln vorher auflegen. Wir wollen auch die Schüler hören und dann einfach ins Gespräch kommen und sie dort abholen, wo sie gerade sind. Das ist auch sehr, sehr wichtig, dass wir da keine Regeln aufstellen und auch alles akzeptieren. Wir wollen nicht sozusagen, manchmal hat man, wenn Schüler denken, sie müssten irgendwas Besonderes sagen, dann hat man gar keinen Weg zur wahren Kommunikation.
Und wie reagieren Sie dann, Imam Çetin, wenn also wirklich etwas ganz Entsetzliches kommt, was man nicht hören will?
Dieses Abholen, wo sie stehen, das ist, was der Rabbiner gesagt hat, für uns auch ganz, ganz wichtig. Denn wir wissen ja, dass Oberschüler, vor allem aber auch Grundschüler, sich eigentlich noch in einer Identitätsentwicklung befinden. Das heißt, wenn der eine, sagen wir mal, ruft Free Palestine mitten im Unterricht oder so, dann nehmen wir das erstmal so an und reden aber auch darüber. Aber es ist wichtig, dass die Jugendlichen auch eben selber ihre Gefühle, ihre Argumente auch schildern können, denn sonst haben sie kaum Diskussionsplattformen. Die Schule, wenn sie das anbietet in diesem Projekt, ist das sehr, sehr wichtig. Vor allem deswegen, weil die Schüler auch zum ersten Mal das Gefühl haben, sie können offen darüber sprechen. Und es gibt auch jemanden als Imam, der auch sozusagen mit dem Rabbiner zusammen ist. Die meisten Schüler sehen zum ersten Mal einen Juden oder reden mit einem Juden und dann auch noch gleich bei diesem Nahostkonflikt. Und da ist es für mich gerade auch wichtig, den Spagat zu haben, dass wir sagen, okay, natürlich, man kann auch geteilter Meinung sein. Auch wir sind nicht immer einer Meinung. Allerdings ist es wichtig, dass wir uns da mit Respekt und mit Toleranz begegnen.
Und haben Sie tatsächlich den Eindruck, dass Sie als Imam da nochmal mit einer anderen Autorität für Jugendliche kommen, die muslimischen Hintergrund haben? Also es gibt ja auch andere Projekte, wo eben Muslime und Juden in Schulklassen gehen, aber das sind nicht unbedingt Geistliche. Ist das, scheint Ihnen das wichtig zu sein, dass Sie ein ausgebildeter Geistlicher sind?
Tatsächlich kommt das an bei Jugendlichen, denn das Vokabular ist sehr religiös. Also wenn es, sagen wir mal, noch in den 80er oder 90er Jahren wäre, wo das Thema Religion nicht so groß war, auch unter der Community der Muslime nicht, sondern eher Themen wie Soziales, Ausländer, Immigration zum Beispiel. Aber gerade nach dem 11. September hat sich das Vokabular bei den Generationen danach so stark religiösisiert, sage ich mal, und islamisiert, dass tatsächlich da die Authentizität, wenn ein Imam da ist, schon anders ist und die auch danach, nach dem Unterricht, immer noch Fragen haben und insbesondere über den Islam Fragen haben, denn sie haben auch da nicht immer den Freiraum, über islamische Themen zu reden. Und dann sehen sie einen Imam und wollen ihn ausquetschen sozusagen.
Rabbiner Drei, es kursieren ja schon länger Verschwörungserzählungen, man dürfe in Deutschland nichts Kritisches über Israel sagen. Wie erklären Sie Jugendlichen, welche Grenzen dieses Recht auf freie Meinungsäußerung hat und wieso das Bekenntnis zum Staat Israel nun mal in Deutschland zur Staatsräson gehört? Das sind ja alles wahrscheinlich ziemlich abstrakte Größen, die diese Jugendlichen nicht unbedingt interessieren, zumal nicht, wenn ihre Familiengeschichte sich einfach nicht in Deutschland abgespielt hat bislang.
Richtig, also Israel-Kritik ist absolut erlaubt. Und wir sagen immer, es gibt diese 3D-Regel und die ist ganz, ganz gut. Und diese 3D-Regel sagt eben, A, Doppelstandards, dass wenn wir Israel anders behandeln wie andere Staaten, dann haben wir ein Problem. Dann Delegitimierung, dass wir sozusagen sagen, Israel hat kein Existenzrecht, ja, wie wir jetzt oft hören, from the river to the sea, was wirklich sehr, sehr verletzend ist. Da ist eine Grenze.
Entschuldigung, da muss ich nur kurz noch mal einen Haken für alle, die das noch nicht gehört haben. Von the river to the sea heißt eben vom Jordan bis zum Mittelmeer ein Palästina, in dem dann kein Platz für den Staat Israel wäre. Das steckt dahinter.
Und dann haben wir noch die Dämonisierung. Das heißt, wenn man Israel in einer ganz furchtbaren Weise schlecht macht und die Menschen dorten schlecht macht, dann ist eine Grenze überschritten. Aber Kritik zu haben ist okay und wie gesagt, gehört auch wirklich dazu.
Ist denn die deutsche Erinnerungskultur auch ein Thema, wenn Sie mit den Jugendlichen sprechen? Also zu Recht gibt es ja Gedenktage für die Shoah. Am 9. November wird hoffentlich meistens auch an die Reichspogrom nach 1938 gedacht und so. Also das ist präsent in Deutschland und zumindest auf palästinensischer Seite sagt man eben immer, ja, dieser Beginn des Staates Israel ging ja einher mit dem, was die Palästinenser Nakba nennen, also Vertreibung, Flucht von PalästinenserInnen. Und das ist in Deutschland viel weniger bekannt, betrifft auch die deutsche Geschichte natürlich nicht, aber ist das eine Diskussion mit den Jugendlichen? Kommt das manchmal, dass sie sagen, aber wir wollen auch, dass an unsere Familiengeschichte erinnert wird, wenn das denn die eigene Familiengeschichte auch ist, die Nakba?
Das kommt ganz häufig. Tatsächlich begegnen wir ja ganz oft palästinensischen Jugendlichen, Schülern, Schülerinnen, die auch gar nicht wissen, aus welchen Städten kommen eigentlich die Großeltern zum Beispiel. Das heißt, da ist eine Fluchterfahrung teilweise traumatisiert, die dann weitergegeben wurde in die nächsten Generationen, immer mit diesem einen Feindbild oder auch mit Unverständnis, dass man eben zum Beispiel nicht über den Tag Nakba spricht oder auch über die Fluchtbewegung der Palästinenser. Und da spielt noch eine andere Sache eine Rolle. Also das hat aber viel mit einer falschen Integrationspolitik zu tun, vielleicht in den 80er, 90er Jahren. Wir haben es in Deutschland nicht geschafft, dass wir die Muslime als Teil der Gesellschaft sehen. Und deswegen fühlen sie sich auch ganz oft nicht angesprochen, wenn es um den Holocaust in Deutschland geht. Es gibt auch immer wieder Stimmen, die sagen dann, ja, was hat das Ganze aber mit uns zu tun und uns passiert das ja so ähnlich und so. Und da müssen wir auch dran arbeiten, dass wir als Muslime, auch die Moscheen müssen da auch ganz viel arbeiten an der Öffentlichkeitsarbeit, dass sie den Gemeinden das Gefühl geben, doch, es ist auch unsere Geschichte, weil wir sind ein Teil Deutschlands und gehören dazu. Und da finde ich es wichtig, dass wir auch als vielleicht Moscheegemeinden zusammen mit zum Beispiel Rabbinern oder zusammen mit den Schulen in KZs gehen, in Gedenkstätten gehen, um diese Erinnerungskultur nicht vergessen zu lassen einfach.
Es wird ja auch eine neue Erinnerungskultur entstehen müssen um diesen 7. Oktober herum, den viele, nicht nur jüdische Israelis, sondern Juden und Jüdinnen auf der ganzen Welt als Zäsur empfinden, weil das eben so ein barbarischer Angriff mit einem wirklichen Vernichtungswillen war. Wie sehen Sie das? Wird das auch in deutschen Schulen ankommen? Wird man das in Zukunft thematisieren müssen? Oder wird es dann wieder widerstreitende Erzählungen geben? Weil für die einen ist es der 5. Gaza-Krieg mit besonders vielen Bombardements und für die anderen ist es eben die Reaktion auf diese schrecklichen Terrorangriffe?
Ja, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns an das erinnern. Denn wenn wir über eine Zwei-Staaten-Lösung sprechen, müssen wir auch sagen, dass Israel ja auch einen Partner braucht, um eine Zwei-Staaten-Lösung zu machen. Und diese Möglichkeit der Zwei-Staaten-Lösung ist im Moment, muss man zugeben, in weite Ferne geraten. Denn man braucht einen Partner, der mit einem friedlich leben will. Und durch dieses Massaker ist es sehr, sehr schwierig geworden. Und das ist in der israelischen Gesellschaft, wenn man das nur ganz kurz sieht, auch die Linke, die eigentlich immer sehr, sehr oft seine Hand ausgestreckt hat. Die linke Bewegung ist im Moment auch in einer Krise und sagt, ja, wie soll das überhaupt funktionieren? Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns an das erinnern und Lösungen finden, wie es doch einen friedlichen Staat geben kann, den auch Juden wollen. Juden wollen auch in Frieden mit Muslimen leben hier dort. Aber es muss einen Partner geben, der auch Frieden will. Und das ist in Ferne gerieten.
Imam Tetin, wie sehen Sie das? Ist das zu vermitteln, auch gerade Jugendlichen mit vielleicht familiärem palästinensischen Hintergrund, was für eine Zäsur das für Juden und Jüdinnen bedeutet, diese Angriffe vom 7. Oktober?
Das ist zu vermitteln. Allerdings muss man gerade da auch die Sensibilität bewahren. Ich hatte auch in einer Schule, wo ich war, als Seelsorger auch mit Schülern und Schülerinnen gesprochen, die gesagt haben, die Lehrerin hat ganz klar gesagt, ja, wir sind Deutsche mit der schlimmen Vergangenheit und deswegen müssen wir hinter Israel stehen. Aber da holen sich die palästinensischen Schüler überhaupt nicht abgeholt. Und da eben auch, dass sie da aufgeklärt sind. Was ist an Nakba vielleicht? Oder was wird jetzt der 7. Oktober? Der 7. Oktober ist für mich gefühlt ähnlich wie der 11. September 2001. Und was danach passierte, war auch gegen Muslime, der antimuslimische Rassismus, der gewachsen ist. Das kann genauso gut jetzt auch wieder passieren. Und da ist ja auch die Gefahr da. Und das ist eben auch ein wichtiger Tag für uns. Und sowieso braucht der Rahmenplan, der Lehrplan in der Schule, finde ich, mehr über die politische Bildungsarbeit, die politische Geschichte. Manchmal steht ein Lehrer oder eine Lehrerin vor Schülern, die unterschiedlichste Migrationsgeschichten haben und weiß gar nicht, wie sie damit umgehen sollen, dass einer, der aus Syrien kommt, einer aus Afghanistan kommt, eine ganz andere Tragödie eigentlich mitbringt als andere, die hier sozialisiert sind.
In Berliner Schulen kann das Tragen einer palästinensischen Flagge oder ein Sticker mit Free Palestine from the River to the Sea, worüber wir vorhin schon gesprochen haben, verboten werden, wenn das eben als Befürwortung oder Billigung der Angriffe gegen Israel verstanden werden kann. Das hat die Bildungsverwaltung eine Woche nach dem Terrorangriff klargestellt. Ist das für Sie, Rabbiner Drei, ein wichtiger Schritt oder erschwert das eigentlich die Diskussion jetzt?
Ich würde hier einen Unterschied machen. Also from the river to the sea, dieser Ausspruch ist eindeutig, nimmt das Existenzrecht Israels, ist da entgegen. Da finde ich auch, dass eine Schule auch ein Zeichen setzen muss, da ist eine Grenze gegeben. Anders ist es, wenn jemand eine Palästina-Flagge sieht als Teil seiner Identität, dann würde ich sagen, wenn das friedlich ist und wenn das nicht irgendwelche Sachen hat, dann würde ich das nicht sofort verbieten. Man kann darüber sprechen und da müssen Unterschiede gemacht werden. Wo immer wir haben, dass das Existenzrecht Israels angegriffen wird, da muss die Schule, denke ich, doch einschreiten. Aber wenn es um eigene Symbole geht, um Identitätsfindung geht, dann finde ich, kann man drüber sprechen, sollte auch drüber sprechen und die Schule sollte da auch bereit sein dazu.
Imam Tetin, haben Sie da auch schon persönliche Gespräche mit einzelnen Schülern geführt? Haben Sie da irgendwelche Rückmeldungen bekommen auf solche Interventionen vielleicht auch einer Schule?
Tatsächlich ja. Es gab sehr viel Frust und ich kenne das tatsächlich auch aus meiner Jugend und das ist jetzt verhärtet sogar da, dass immer wieder, wenn in Schulen Verbote da waren, die Frust größer war und Trotzreaktionen entstanden sind, teilweise sogar Radikalisierungen auch entstehen können. Deswegen halte ich auch allgemein nichts von Verboten. Was wir ganz oft sehen, auch früher schon, das waren die Halsketten mit Palästina-Fahnen zum Beispiel. Und es ist für uns wichtig, dass wir einfach ihre Identitätsentwicklung sensibel begleitend auch beobachten. Es ist anders als, das passiert ja auch an Schulen und das finde ich schlimm, dass zum Beispiel Israel-Fahnen oder Landkarten durchgestrichen werden. Und da sagen wir ganz klipp und klar, das geht nicht. Das ist ein anerkanntes Land, auch von den meisten muslimischen Ländern anerkannt. Und für uns religiös auch, der Davidstern, der Prophet David, für uns als muslimischer Prophet auch da. Also es ist letztendlich sehr viel Aufklärungsbedarf da. Aber durch Verbote, das bringt erstmal so, glaube ich, nichts.
In der Mehrheitsgesellschaft ist ja immer dieses Schreckgespenst, die Jugendlichen könnten sich radikalisieren und dann am besten gleich beim Islamischen Staat anheuern. Ist das etwas, was Sie beide jetzt auch in den Schulen so ein bisschen den Eindruck haben, dass da eben durch den Frust und so vielleicht Jugendliche empfänglicher werden für Propaganda? Oder sagen Sie, das ist ehrlich gesagt wirklich ein wahnsinniger Ausnahmefall und da brauchen wir jetzt nicht alle davor Angst zu haben, sondern wir müssen uns erstmal darum kümmern, dass diese Kids hier irgendwie halbwegs sich der Gesellschaft zugehörig fühlen? Imam Tetin?
Ja, das kann tatsächlich durchaus passieren, dass eine Dynamik da entsteht in Richtung Extremismus. Anders als beim 11. September, wo aber die Moscheen überfordert waren und sich gar nicht auskannten mit Öffentlichkeitsarbeit, ist es jetzt doch schon so, wie ich es beobachte, dass die Moscheen etwas vorbereiteter sind und in ihren Predigten auch sensibel damit umgehen. Zumindest die meisten Moscheen machen das. Aber was wir jetzt gerade, was wir früher nicht so hatten, aber jetzt verstärkt haben, sind die sozialen Netzwerke, die Medien. Und da bekommen die Kids ganz viel von über TikTok oder YouTube, einfach Szenen von toten Kindern etc. Und das nehmen dann auch wiederum Extremisten in den Netzwerken auf. Und da sind wir als, sage ich mal, wir die meisten muslimischen Organisationen, einfach zu schwach, um in den sozialen Netzwerken die Jugendlichen abzuholen, um ihnen einfach ein religiöses, spirituelles Bild auch vom Islam zu vermitteln.
Und wer müsste da mithelfen, damit das irgendwie anders präsent ist, ein anderes Bild des Islam in den sozialen Netzwerken?
Da wäre es wichtig, dass wir natürlich mit dem Land Berlin, mit Netzwerkpartnern, mit Kirchen, mit Schulen auch zusammen einfach wirken können. Und das wollen wir tun. Ich möchte persönlich auch verstärkt dann auch in den sozialen Netzwerken Jugendliche erreichen können. Denn das ist das, woher sie auch ihr Islamverständnis meistens bekommen. Und meistens sehr schlicht und extrem einfach. Da müssen wir einfach empowered werden.
Rabino III, Sie arbeiten jetzt seit 10 Jahren für Verständnis und gutes Zusammenleben und jetzt diese furchtbaren Ereignisse. Haben Sie manchmal so den Eindruck, da wird alles zunichte gemacht, auch wenn das so ganz anders spielt? Aber wir haben ja schon gesagt, der Nahostkonflikt ist sehr präsent zum Teil in den Schulen. Und haben Sie vielleicht sogar auch Kollegen, die sagen, na jetzt siehst du mal, also diese 10 Jahre Zusammenarbeit, das kam uns ja schon immer komisch vor, das bringt doch sowieso nichts. Vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt aufzuhören.
Sicher gab es die Stimmen. Ich kriege auch solche Nachrichten. Bei mir ist immer im Judentum immer die Hoffnung größer, das Licht immer stärker als die Dunkelheit. Und ich bin sicher, dass es hilft. Es ist unsere einzige Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen, Begegnungen zu schaffen. Das ist unsere einzige Möglichkeit. Wenn wir die nicht nutzen, dann wird es noch viel schlimmer. Wir haben Leute hier. wir haben diese Probleme und wir müssen die anpacken. So ist es immer gewesen und so ist es auch jetzt. Und deswegen brauchen wir auch jetzt, wie das mein Kollege gesagt hat, unbedingt auch, dass wir in den sozialen Medien wirken können. Wir müssen diesem Hass, der, wenn man sich Reels mal anschaut, man sieht so viele Reels und die bekomme sogar ich, obwohl ich sicher nicht dazu empfänglich bin oder das mal ausgewählt habe. So viele Sachen, die den Hass schüren, die einseitige Berichterstattung ist, die nur eine Seite zeigen. Und was wir brauchen ist, dass wir Informationen bringen, die beiden Seiten zeigen, die zeigen, dass nur Frieden uns weiterbringen. Und da müssen wir mit der Politik zusammen arbeiten. Da gibt es jetzt auch schon Treffen in der Politik hier in Berlin mit allen demokratischen Fraktionen und das muss jetzt verstärkt werden. Das ist unsere einzige Möglichkeit. Es gibt keine andere Möglichkeit.
Imam Cetin, Ihre Organisation hat ja auch das Projekt Respekt verbindet und da gehen Sie oder ein anderer muslimischer Vertreter in Schulen, wo es eben sehr wenige Berührungspunkte mit dem Islam gibt. Ist da gerade auch besonderer Bedarf? Man hat ja auch den Eindruck, dass es durchaus antimuslimischen Rassismus jetzt verstärkt gibt mit allem, was auf den Straßen zum Teil passiert.
Tatsächlich, wo wir den Bedarf jetzt mehr und mehr spüren, sind Schulen in Brandenburg, die uns immer mehr und mehr anfragen. Leider sind wir nur ein Berliner Projekt, aber sind auch dran, dass wir in Brandenburg eventuell Teams haben, die dann auch an Schulen vermitteln. Und da geht es auch eben um antimuslimischen Rassismus. Der ist eigentlich auch ganz oft verbreitet, nicht nur bei den Schülern, sondern auch Vorurteile bei Lehrkräften. Und auch wenn Lehrkräfte manchmal das anders sehen, wäre es da ganz wichtig, dass Fortbildungen da auch weiter zunehmen, weil die Wertschätzung von der Lehrerin und von dem Lehrer gegenüber der Schülerschaft, das ist wichtig. Ich kann mich selber noch dran erinnern, immer wenn was Positives über den Islam mein Lehrer gesagt hat, dann war er für mich mein Lieblingslehrer. Und immer wenn was Negatives kam, dann war ich enttäuscht oder habe mich nicht abgeholt gefühlt. Und das ist wichtig, dass die Lehrerschaft da auch empowered wird.
Und Rabbiner 3, wahrscheinlich muss die Lehrerschaft auch noch kräftig empowered werden, das Wissen über Judentum und Israel, oder? Auch da ist ja nicht unbedingt, das gehört, glaube ich, jetzt nicht zur allgemeinen Ausbildung von Lehrern und Lehrerinnen, dass sie da antwortfähig sein können.
Ja, also was wir sehen, uns sehr, sehr wichtig ist, ist, dass man jeden Konflikt, und das ist nicht nur der Israel-Palästina-Konflikt, es sind alle Konflikte, dass man beide Seiten beleuchtet, dass man nicht einseitig wird. Und leider, leider erleben wir das doch sehr oft, dass Konflikte dann nur einseitig gesehen werden. Und das zerstört auch dann das Bild, das der Schüler bekommen soll. Und so werden wir auch keine friedliche Gesellschaft haben können. Und das ist sehr, sehr wichtig für die Entwicklung der Schüler und auch für die Lehrer, dass sie da gut empowered werden, dass sie, wie gesagt, die Geschichte gut kennen. Da nochmal zurückzukommen, Nakba zu kennen, ist ganz, ganz wichtig. Aber es ist ganz, ganz wichtig zu wissen, dass in dieser Zeit auch sehr viele jüdische Flüchtlinge gab, die muslimische Länder dann flüchten mussten, als der israelische Staat gegründet worden ist. Was ich immer meine, ist, dass immer beide Seiten gezeigt werden müssen. Und dass man auch Friedensprojekte zeigen muss und auch gutes Zusammenleben zeigen muss. Deswegen sind wir auch sehr dankbar, dass es da auch Projekte gibt, hier oder auch in Israel.
Ich habe gesehen, auf Ihrer Webseite bitten Sie um Spenden, denn Sie werden zwar vom Berliner Senat unterstützt, aber bestimmte Angebote können da nicht finanziert werden, so habe ich das verstanden. Imam Cetin, was ist das? Was können Sie nicht mit den Geldern des Senats finanzieren?
Das sind eben mehr Aktivitäten, die wir auch unter uns, unter Erwachsenen, unter Elternarbeit, unter Rabbinern, unter Imamen, unter muslimisch und jüdischer Community. Eigentlich möchten wir auch, dass da auch privat die Möglichkeit besteht des Zusammentreffens. Aber auch da brauchen wir logistische Unterstützungen und wir brauchen auch die Möglichkeiten, dass wir zum Beispiel so einen Ausflug machen, einen Wandertag machen, eben mit Schülern und Schülerinnen zum Beispiel zu einem Konzentrationslager, zu einer Gedenkstätte. Oder zum Beispiel ist der Wunsch schon lange da, dass wir auch eine gemeinsame Israel-Reise machen möchten, was zurzeit wahrscheinlich nicht möglich ist, aber zukünftig doch der Wunsch besteht. Und da brauchen wir eben auch Förderungen oder Spenden. Ich glaube schon, dass der Wille bei vielen Muslimen auch da ist, dass die Begegnung mit jüdischen Menschen zustande kommen soll. Der Wunsch ist da. Man kennt nicht viele. Es gibt auch in Berlin leider nur eine kleinere Community. Allerdings ist die Bereitschaft auch von jüdischer Seite, so verstehe ich das, auch sehr groß, gerade auch da ins Gespräch zu kommen, gerade in schwierigen Zeiten. Und da brauchen wir eben noch Unterstützung.
Rabbiner Elias III, ist das Ihr Eindruck auch unter jüdischen Menschen, dass es da wirklich einen Willen, auch jetzt in dieser wahnsinnig schwierigen Zeit, wo ja auch Davidsterne an Häuser gemalt werden, trotzdem ein Wille zum Dialog und zum einander kennenlernen besteht?
Ich kann diese Frage antworten. Darf ich noch eine Frage von Enerjitin auch noch mal was hinzufügen?
Natürlich.
Und dann kommen wir noch mal zu der Frage. Ich wollte auch noch mal sagen, wir erreichen pro Jahr 200 Schulklassen. Das ist sehr schön, aber wenn wir uns Berlin anschauen, wie viele Schulklassen es gibt, ist das auch noch etwas, das wir einfach mehr machen müssen. Wir können nicht nur ein paar Schulen auswählen. Wir haben, wie gesagt, mindestens 400-500 Schulen, die gerne das machen wollen, und wir müssen viel absagen. Und deswegen ist es ja eigentlich auch so, dass wir Unterstützung bräuchten, einfach nur, um auch wirklich mehr zu erreichen. Wir können nicht, es kann nicht erwarten, dass wir viel erreichen können, wenn wir nicht genug Schüler erreichen können, genug Schulen erreichen können. Und der Bedarf ist da, weil wir so sehr jetzt auch, aber auch vorher angefragt sind. Wir können einfach den Bedarf nicht decken, und das ist die einzige Möglichkeit, diesen Hass zu bekämpfen. Jetzt komme ich gerne zur nächsten Frage, wenn wir die nochmal wiederholen könnten.
Rabbiner Elias Drei, bestätigen Sie das, was Imam Çetin sagt, dass eben auf jüdischer Seite auch dieser Wille zum Kennenlernen und zum Austausch da ist, sogar in dieser wahnsinnig schwierigen Zeit, wo Davidsterne an Haustüren gepinselt werden und Menschen jüdischen Glaubens ja wirklich auch Angst haben müssen?
Ja, das sehe ich schon, wenn ich auch in meine Gemeinde Kahal Adas Yeshurun schaue, die in Bundstraße, ja, dieser Molotow-Cocktail auf die Synagoge geschmissen worden ist. Trotzdem ist es so, dass der Vorsitzende dort weiter auch bei uns tätig ist, bei dem Projekt. Und ich sehe auch andere Leute, die weiter sagen, wir müssen trotzdem im Gespräch bleiben, obwohl es sehr schwierig ist. Es ist eine sehr, sehr schwierige Zeit, und ja, man macht sich Gedanken. Aber trotzdem sehe ich eben, dass es keine andere Möglichkeit, als den Dialog zu geben. Wenn wir überhaupt nicht mehr miteinander sprechen, wird es noch schlimmer werden.
Ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, Rabbiner Elias Drei und Imam Ender Çetin von der Organisation Meet to Respect. Und der Hinweis an unsere Hörer und Hörerinnen: im Internet findet sich die Organisation unter www.meettorespect.de, und dabei müssen Sie das Tu als Zahl 2 schreiben. Wenn es zurzeit um Israel und die Palästinensergebiete geht, dann sind die Terrorangriffe der Hamas vom 7. Oktober natürlich im Blick und der aktuelle Krieg in Gaza. In manchen Medien finden sich dann auch Artikel oder Beiträge, die die Geschichte des Konflikts erklären und dafür mindestens bis ins 19. Jahrhundert zurückgehen, als Palästina noch Teil des Osmanischen Reichs war. Auch damals war das sogenannte Heilige Land im internationalen Blickfeld. Das zeigt eine Reise, die der deutsche Kaiser Wilhelm II. Vor genau 125 Jahren in die Region unternahm. In Jerusalem weihte er damals die evangelische Erlöserkirche ein. Und Judith Popper hat sich angeschaut, wie dieses deutsche Erbe heute dort wahrgenommen wird. Und falls Sie sich jetzt wundern, wieso Menschen in Jerusalem gerade über die Reise eines deutschen Kaisers nachdenken, hier doch der wichtige Hinweis: die Gespräche für diesen Beitrag hat meine Kollegin vor den Angriffen vom 7. Oktober geführt.
Inmitten der Altstadt steht die Erlöserkirche, ein evangelisches Zentrum in Jerusalem. Die Erlöserkirche liegt nur einen Steinwurf von der Grabeskirche entfernt, einem der größten Heiligtümer des Christentums. Eingeweiht wurde sie vor genau 125 Jahren von Kaiser Wilhelm II., der eigens zu diesem Anlass nach Jerusalem gereist war. Kurz vor dem Jubiläum Anfang Oktober ist der Rat der evangelischen Kirche in Deutschland zu Besuch. Ratsvorsitzende Annette Kurschus leitet die Feierlichkeiten mit ihrer Predigt ein.
Am letzten Tag dieses Feiermonats, am 31. Oktober, am Gedenktag der Reformation, dann werden Sie den eigentlichen großen Festtag begehen. 125 Jahre Erlöserkirche in Jerusalem. Zur Einweihung war damals sogar der Kaiser persönlich hier. Das ist wirklich Grund zu feiern, Grund, das feine Porzellan und das geputzte Tafelsilber hervorzuholen, die schönste Keramik, von der es hier so viel gibt.
Auch der Bachchor aus Gütersloh ist angereist. Doch gänzlich ungebrochen lässt sich das 125-jährige Bestehen der Kirche möglicherweise doch nicht feiern. Mit großem Tross reiste Kaiser Wilhelm II. 1898 ins Heilige Land. Wilhelm II., bekannt für sein imperialistisches Streben, hatte zwar keine Pläne zur Kolonialisierung dieses Bezirks des Osmanischen Reiches in der Tasche. Doch dass ihn bei seinem Besuch nicht nur religiöse Gefühle antrieben, darin sind sich die meisten heute einig. Der evangelische Propst in Jerusalem, Joachim Lenz, steht vor der schlichten Kirche aus hellen Steinen und blickt zum Kirchturm hinauf.
Das Auftreten des Kaisers war schon, sehr imperial. Er ist sehr bewusst als erster Kaiser seit den Kreuzzügen hier eingeritten, hoch zu Ross. Das hatten alle anderen vor ihm vermieden. Er hat dann auch geschaut, dass die Kirche mitten in der Altstadt, die er da bauen wollte, den höchsten, schönsten und größten Turm hat. Also das wirkte schon sehr imperial.
Wilhelm II. Kam nicht mit militärischen Absichten ins Heilige Land. Und doch stellte er schon im Vorfeld seines Besuchs einen Bezug zu den Eroberungszügen der Kreuzfahrer her. Für den Bau der Kirche wurde beispielsweise das Grundstück der alten Kreuzfahrerkirche Santa Maria Latina erworben. Der eigentliche Plan war, die Erlöserkirche nach ihrem Vorbild wieder aufzubauen. Doch dies war bautechnisch unmöglich und so wurde auf ihren Ruinen neu gebaut.
Der Kaiser ist politisch, glaube ich, eine wirklich schwierige Persönlichkeit gewesen. Da waren noch einige Eitelkeiten mit dabei. Aber was er hier hinterlassen hat, die Kirche, Geld auch für Schulen, die den Menschen hier im Lande zugute kamen, das ist eigentlich gut. Also wir haben sozusagen das Gute abbekommen von dem kaiserlichen Selbstverständnis Wilhelms II.
Heute sind Erlöserkirche und anliegende Propstei ein Ort der Ruhe inmitten der trubeligen und politisch umkämpften Altstadt. In einem schattigen Innenhof kann man Kaffee trinken und Käsekuchen essen. Die Erlöserkirche wird nicht nur von der deutschsprachigen evangelischen Gemeinde genutzt. Gottesdienste werden auch in arabischer, englischer und dänischer Sprache abgehalten. Viermal im Jahr feiern die Gemeinden zusammen. Seit 1979 wird die hier ebenfalls ansässige evangelisch-lutherische Kirche in Jordanien und im Heiligen Land von einem eigenen palästinensischen Bischof geführt. Derzeit ist es Sani Ibrahim Azar.
Good morning. Thank you so much for taking your time.
Er sitzt in seinem Büro am Eingang der Propstei. Sein silbernes Kreuz liegt vor ihm auf dem Schreibtisch. Er weiß, dass Wilhelm II. Damals nicht nur die Präsenz der evangelischen Deutschen in Jerusalem stärkte.
Ja, als der Kaiser hier war, er bekam vier Landstücke in Jerusalem vom damaligen osmanischen Sultan. Und zwei Landstücke bekam die katholische Kirche, zwei Landstücke bekam die evangelische Kirche. Und wenn wir sehen, wo diese Plätze sind, das ist auf dem Ölberg oben, die Augusta-Victoria-Kirche. Da ist die Dormitio, die Erlöserkirche in der Altstadt und die Schmidt-Schule gegenüber vom Damaskustor. Und der Gedanke war vom Kaiser, egal von welcher Seite man nach Jerusalem kommt, da hat man auch deutsches Eigentum im Blick.
Doch Bischof Azar ist sehr dankbar dafür, dass es die Erlöserkirche heute gibt.
Heute ist es sehr wichtig, so eine Kirche in der Altstadt zu haben, auch sehr nahe der Grabeskirche. Das ist auch für die Einheimischen, für die Araber ein sehr wichtiger Ort, in der Nähe der Grabeskirche zu sein und da zu beten. Die Funktion der Kirche hier ist es auch wichtig, für den Erhalt der christlichen Einwohner in Jerusalem. Aber heute können wir sagen, die Erlöserkirche ist ein ökumenisches Zentrum, nicht nur für die Deutschen, sondern für andere sprachige Lutheraner, die in Jerusalem sind.
Einige hundert Meter entfernt steht Hanna Bentkowski am Jaffa-Tor, dem Eingang zum jüdischen Viertel der Altstadt. Bentkowski arbeitet für das Rossing Center, das sich für interreligiösen Dialog einsetzt. Nebenbei führt sie aber auch Touristengruppen durch die Altstadt. Auch sie spricht in ihren Touren über Wilhelm II. Am Jaffa-Tor. Denn ein Teil davon wurde eingerissen, so zumindest ist das heute allgemein gültige Narrativ, um seinen Einzug hoch zu Ross in die Altstadt zu ermöglichen.
Before his visit, you couldn't enter through a road, you could enter only through a small gate.
Vor seinem Besuch konnte man also nicht über eine Straße einreisen. Man konnte nur durch ein kleines Tor eintreten. Und das Tor hat eine Tür, die abends geschlossen und morgens geöffnet werden kann. Im Vorfeld des Besuchs wurden viele Vorbereitungen getroffen. Die Stadt wurde renoviert. Sie füllten den Graben auf und schufen diese Rampe. Und das war eine große Veränderung, denn seitdem können Autos oder Kutschen bequem in die Altstadt fahren.
Und so denken jüdische Israelis bei Wilhelm II. Weniger an Imperialismus als an die städtebaulichen Veränderungen. Die neue Stadt Jerusalem außerhalb der Mauer und die Altstadt sind seit dem kaiserlichen Besuch viel stärker miteinander verbunden.
Die meisten Israelis wissen, dass das Öffnen des Tores mit dem Besuch Wilhelms II. Zu tun hat. Aber es wundert mich, dass das bei den jüdischen Israelis keinen negativen Beigeschmack hat, denn alles, was mit deutscher Geschichte zu tun hat, ist hier in der Regel umstritten. Aber nein, hier ist das nicht der Fall.
Die evangelische Gemeinde in Jerusalem hätte gerne ein Bankett zum Jahrestag der Einweihung der Erlöserkirche veranstaltet. Auf der Straße vor der Kirche, für alle Nachbarn. Schon vor dem erschütternden Angriff der Hamas auf Israel Anfang Oktober und dem Ausbruch des Krieges war das utopisch. Die Kirche liegt im christlichen Viertel, doch sie grenzt direkt an das jüdische und muslimische Viertel an.
Eine Idee war, wir könnten da doch mal eine Kaffeetafel aufbauen, wie in Deutschland, Geburtstag, 125 Jahre, und wir laden die Nachbarn ein. Und dann haben wir gesagt, wir trauen uns aber gar nicht. Wenn wir die einen einladen, die muslimischen Händler von der anderen Straßenseite, dann kommen schon mal mit Sicherheit nicht die jüdischen Siedler, die direkt dahinter sind, und andersrum auch. Also es ist nicht so, dass man hier leicht mal die Tore offen machen kann.
Das hat Joachim Lenz, der deutsche evangelische Propst in Jerusalem, also schon vor den Terrorangriffen der Hamas und dem Beginn des Gazakriegs gesagt. Seither ist kaum noch etwas los in den Gassen der Altstadt von Jerusalem und die große Jubiläumsfeier der Erlöserkirche wurde erst einmal abgesagt. Es gab aber einen Gottesdienst zum Reformationstag, an dem vor 125 Jahren die Kirche durch Wilhelm II. Eingeweiht wurde. Und zweimal täglich betet Propst Joachim Lenz jetzt in der meist menschenleeren Kirche für Frieden. In diesen Tagen, in denen das Recht Israels auf Selbstverteidigung so zentral ist, wird mal wieder deutlich, für alle, die hier leben, ist es wichtig, die deutsche Geschichte zu kennen und über die Shoah Bescheid zu wissen. Und das heißt, diese Themen müssen auch den Menschen nahegebracht werden, deren Eltern oder Großeltern nicht hier aufgewachsen sind oder in deren Familien man einfach nicht über diese Geschichte sprechen will. Mit diesen veränderten Anforderungen setzen sich nicht nur viele Gedenkstätten auseinander, auch die Kirchen stellen fest, dass sie hier ihre historisch-religiöse Bildungsarbeit umstellen müssen. Zum Beispiel am Lernort Martin-Niemöller-Haus in Berlin-Dahlem. Das ist eine Bildungseinrichtung der Evangelischen Kirche Berlin, Schlesische Oberlausitz. Und dort sollen Menschen mit neuen Bildungsformen etwas über die Geschichte des Protestantismus auch zur Zeit des Nationalsozialismus erfahren. Dabei sollen sie auch Dinge lernen, die helfen, unsere Gegenwart zu verstehen. Stephanie Oswald war vor Ort.
Wir würden als erstes durch die Ausstellung führen. Ich werde mich da auf Schwerpunkte begrenzen, weil das Thema bekennende Kirche und so weiter, das ist ja sehr umfangreich. Weiß ich jetzt nicht, wie denkst du, dass wir da...
Berlin-Dahlem an einem Sommertag in der Schulzeit. Es ist noch früh am Morgen. Gerade ist eine 9. Klasse der Carl Zeiss Oberschule aus Berlin-Tempelhof eingetroffen. Die Lehrer sprechen sich kurz mit Martin Baumgärtel ab.
Ich bin ehrenamtlich immer mal wieder hier und führe durch die Ausstellung. Also es gibt eine Ausstellung zu Martin Niemöller. Wisst ihr, wer Martin Niemöller war?
Nein.
Martin Baumgärtel erzählt den Jugendlichen erst einmal von der Geschichte des Hauses. In dem stattlichen, rot verklinkerten Pfarrhaus hat Martin Niemöller selbst bis 1937 gelebt. Dann wurde er von der Gestapo verhaftet und kam erst 1945 wieder frei. Von hier aus hat der Theologe den Widerstand der bekennenden Kirche organisiert, sich für Christen und Christinnen eingesetzt, die von den Nationalsozialisten rassisch verfolgt wurden. Heute ist es ein Ort der Erinnerung an den Kirchenkampf in den 1930er Jahren und an den christlich motivierten Widerstand gegen Hitler. Aber wer weiß das heute noch und vor allem, welche Relevanz hat es für die Probleme der Gegenwart? Diese Fragen hat sich auch Alois Hund gestellt.
Ich habe verstanden, dass die Erinnerungskultur im Moment im Wandel ist. Es geht nicht mehr darum, Geschichte zu vergegenwärtigen, sondern man stellt fest, dass in der Postmigrationsgesellschaft, in der wir leben, so viele Geschichten gibt, dass man kann nicht mehr sagen, dass in Deutschland alle dieselbe Geschichte haben.
Der gebürtige Chilene und protestantische Theologe hat Erfahrung in der kirchlichen Jugendarbeit. Seit Januar dieses Jahres arbeitet er am Martin-Niemöller-Haus und koordiniert das Projekt Aus deiner Sicht – evangelische Erinnerungspolitik diversitätsbewusst gestalten. Alois Hund glaubt, dass die Orte protestantischer Erinnerungsarbeit für viele Menschen nur schwer zugänglich sind.
Das hängt damit zusammen, dass die evangelische Erinnerungsorte tendenziell von gut ausgebildeten und Akademiker und Akademikerinnen besucht werden. Und auch die Ehrenamtlichen, die sich engagieren, öfters einen akademischen Hintergrund haben. Teil dieses Modellprojektes ist, die Ehrenamtlichen zu sensibilisieren, dass die Vielfaltsgesellschaft Berlin nicht gut vertraut ist mit Begriffen wie bekennende Kirche. Es sind alles so Konzepte, mit denen, wenn man nicht evangelisch verwurzelt ist, nicht vertraut ist.
Der Theologe möchte niedrigschwellige Angebote machen, möchte, dass die Sprache seiner Institution gendergerecht, aber auch einfacher, klarer wird. Und mit dem Projekt aus seiner Sicht versucht er, eine Brücke zu schlagen von den historischen Erlebnissen Martin Niemöllers hin zu Problemen der Gegenwart. Er arbeitet mit dem sogenannten Peer-to-Peer-Ansatz, bei dem sich Peers, Gleichgestellte, auf Augenhöhe begegnen. Das Ziel? Er hofft, die Jugendlichen zu erreichen mit Themen, die sie angehen. Nach der Führung durch das Haus sind die Schüler an diesem Vormittag selbst gefragt.
Zweite Frage. Die Clique will Urlaub auf Ibiza machen. Ihr könnt problemlos mitmachen.
Alois Hund leitet im Garten ein Fragespiel an, das die Jugendlichen für ihre eigene Position in der Gesellschaft, ihre Chancen und Hoffnungen sensibilisieren soll. Und dann kommt auch schon die Dozentin, die Peer dieses Vormittags.
Wir haben eine Person zu Gast. Das ist Nathalie.
Hallo.
Die hat eine super spannende Lebensgeschichte und wir hören jetzt auf sie zu und schauen einfach, was sie uns erzählt. Genau.
Hi. Ja, ich bin Nathalie, wie gerade schon erwähnt. Ich bin 24, studiere hier in Berlin evangelische Theologie.
Nathalie Kurz ist auch Antirassismus-Trainerin. Als Tochter eines deutschen Vaters und einer Mutter aus Haiti erzählt sie als Betroffene von ihrer Kindheit unter schwierigen sozialen Bedingungen in Leverkusen und von ihrem Umzug in ein bürgerlicheres Milieu.
Da ist es mir so krass aufgefallen, dass ich irgendwie anders bin, weil diese anderen Kinder mir das auch sehr viel wiedergespiegelt haben. Ich war in diesem Klassenraum die einzige Person, die einen Migrationshintergrund hatte. Alle anderen hatten immer ihre tollen Pausenbrote und was auch immer dabei. Und darüber muss ich bis heute lachen. In der haitianischen Kultur, wir benutzen auch viel so Avocado-Sachen. Und dann hat meine Mutter mir irgendwas mit Avocado gemacht. Und ich meine, das sieht sehr so grün aus. Und damals, das kannte niemand. Also fanden das alle richtig ekelhaft. Und oh mein Gott, was isst du da? Das ist richtig abartig. Und das ist halt irgendwie auch eine Analogie für das, wie Rassismus ist.
Nathalie Kurz spricht die Sprache der Jugendlichen. Sie erzählt Episoden aus ihrer eigenen Familie und ordnet sie in das breite Spektrum von Rassismus ein. Etwa von ihrer Mutter, der Ärzte zunächst ihre Schmerzen nicht glauben wollten, bis sie später feststellten, dass sie an Tuberkulose erkrankt war. Oder von der Grundschullehrerin, die ihr trotz guter Noten die Empfehlung für das Gymnasium verweigerte.
Wir müssen in allem, was wir machen, damit wir das gleiche Ergebnis bekommen, müssen wir doppelt so gut sein. Und das habe ich wirklich in mir meine ganze Schulzeit irgendwie so getragen. Das heißt, ich war immer, wenn wir zum Beispiel eine neue Lehrerin bekommen haben, die ersten 5 Minuten dran zu beweisen, ja, okay, ich bin genauso schlau wie alle anderen und deswegen melde ich mich und deswegen muss ich irgendwie was sagen.
Die Jugendlichen hören Nathalie Kurz aufmerksam zu und fragen nach. Ein Schüler traut sich schließlich sogar, von einer eigenen Diskriminierungserfahrung zu berichten. Wie er im Mediamarkt vom Hausdetektiv verfolgt wurde, der ihn wegen seiner Hautfarbe für einen Dieb hielt. Ein langer, informationsreicher Vormittag klingt mit einem Musikstück aus. Die beiden begleitenden Lehrer, Martin Viering und Erik Standke, sind zufrieden.
Was mich hier insbesondere gereizt hat, war der Peer-to-Peer-Ansatz. Dass wir eine von Rassismus betroffene Dozentin hatten, die einfach nochmal einen ganz anderen Zugang zu den Schülern wählen kann, als ich als weißer Lehrer.
Ich fand es auch sehr gut, dass wir mal einen anderen Rahmen hatten für unsere Kinder. Und vielleicht die Verbindung vom Widerstand von Martin Niemöller gegen die Nazi-Diktatur zur heutigen Problematik des Rassismus, dass wir da eine Verbindung herstellen wollten, wo doch einige Dinge sich wiederholen.
Die historische Persönlichkeit Martin Niemöllers mag an diesem Projekttag nicht im Zentrum gestanden haben und auch über die christlichen Werte wurde nicht explizit gesprochen. Aber über die Gefahren von Rassismus und die Bedeutung von Zivilcourage haben die Jugendlichen und ihre Lehrer hier heute etwas gelernt. Und daran wollen sie an der Carl Zeiss Oberschule auf jeden Fall weiterarbeiten.
Wenn eigene Rassismuserfahrungen beim Schulausflug zu einem evangelischen Lernort wirklich auch thematisiert werden können, das ist wahrscheinlich der beste Weg, Zugänge zur deutschen Geschichte zu schaffen und zu verstehen, warum sich die Beschäftigung damit überhaupt lohnt. Religionsgemeinschaften können dazu beitragen, Erinnerungen in einer Gesellschaft wachzuhalten. Sie haben aber auch eine eigene Geschichte, die es zum Teil wirklich aufzuarbeiten gilt. Zum Beispiel in Argentinien. Dort herrschte von 1976 bis 1983 eine brutale Militärdiktatur. Tausende von Menschen ließ die Junta verschleppen, foltern, ermorden. Und vieles ist bis heute nicht bekannt. Von bis zu 30.000 Verschwundenen sprechen Menschenrechtsorganisationen. Die größte Religionsgemeinschaft im Land, die katholische Kirche, spielte in dieser Zeit eine ambivalente Rolle. Einerseits waren auch Kirchenmitarbeiter Opfer der Diktatur. Andererseits hat die argentinische Bischofskonferenz die Verbrechen der Militärs nicht offen verurteilt. Jetzt, 40 Jahre nach Ende der Diktatur, haben die heutigen Bischöfe in der Heimat von Papst Franziskus die Rolle der Kirche in dieser schrecklichen Zeit umfassend untersuchen lassen. Viktoria Iglau weiß mehr.
Buenos Aires im April dieses Jahres. In der Universidad Católica Argentina, der katholischen Universität, abgekürzt UCA, wird ein monumentales Werk vorgestellt. Es heißt La Verdad los hará libres, auf Deutsch Die Wahrheit wird euch freimachen. Der Titel greift ein Jesus-Zitat aus dem Johannesevangelium auf. In dem aus drei dicken Bänden bestehenden Bericht, den die Universität im Auftrag von Argentiniens Bischofskonferenz erarbeitet hat, geht es um die Wahrheit über das Handeln der Kirche während der siebenjährigen Diktatur von 1976 bis 1983. Der Theologe und Politologe Federico Tavelli.
Die Bischöfe, die heute in Argentinien sind, sind nicht die Bischöfe, die zu dieser Zeit waren, also die neuen Bischöfe, die jüngere Generationen denken, dass sie so wie eine Belastung haben. Sie haben dann die theologische Fakultät in Buenos Aires beauftragt, so ein historisches Werk zu schreiben.
Tavelli ist einer der vier Herausgeber. Außerdem ist der Argentinier Dozent für mittlere und neue Kirchengeschichte an der Universität Freiburg. Die historische Belastung der katholischen Kirche in Argentinien, von der Tavelli spricht, rührt daher, dass sich die Bischofskonferenz während der Diktatur nicht öffentlich von den Verbrechen der Junta distanzierte. Und dass in Argentinien daher viele die Kirche als Komplizin der Militärs sehen. Für seine Untersuchung wertete das Forscherteam Archive der Bischofskonferenz, der päpstlichen Nunziatur in Argentinien und des Vatikans aus, zu denen Wissenschaftler bislang keinen Zugang hatten. Das Verhältnis zwischen der Junta mit General Jorge Videla an der Spitze und den Bischöfen wird eingehend beleuchtet. Die Forscher sehen es bestätigt. Die Bischofskonferenz wusste, dass die Militärs Menschen in Nacht- und Nebelaktionen verschwinden ließen. Sie übte daran aber nur in vertraulichen Gesprächen mit der Junta Kritik. Denn ideologisch standen die meisten Bischöfe den Militärs nahe. Sie einte die Ablehnung der linksrevolutionären Gruppen, die vor dem Putsch in Argentinien agiert hatten.
Die Angst vor dem Marxismus bestimmte diese Politik. Die Bischöfe hatten Angst, dass wenn sie in Öffentlichkeit sprachen, dass die Militärdiktatur stürzen konnte. Und deswegen hatten sie immer versucht, alle so im Geheimen mit Videla und den anderen in der Junta zu sprechen. Für die Bischofskonferenz waren die ideologischen Ideen wichtiger als die humanitären.
Sagt Federico Tavelli. Deswegen habe die Bischofskonferenz es auch abgelehnt, die Madres de Plaza de Mayo zu empfangen, die Mütter, die nach ihren verschwundenen Söhnen und Töchtern suchten. Der päpstliche Nuntius Pio Largi dagegen empfing Angehörige von Verschwundenen und führte lange Listen mit deren Namen. Largis Bemühungen, von der Junta und den Diktaturbehörden etwas über das Schicksal der Desaparecidos zu erfahren, waren aber kaum von Erfolg gekrönt. Den Vatikan informierte der Nuntius regelmäßig über die Menschenrechtsverletzungen des Regimes in Argentinien.
Natürlich im Vatikan waren diese Nachrichten sehr schockierend und sie haben sich entschlossen geäußert. Es ist interessant, dass der Kardinalstaatssekretär mit der Unterstützung des Papstes, das war Johannes Paulus II., schickte einen eindringlichen Brief an die Bischofskonferenz, indem er sie aufforderte, diese Methoden nicht zuzulassen.
Jedoch führte auch der Druck aus Rom nicht zu einer mutigen, entschlossenen Verurteilung des Staatsterrorismus durch die argentinische Kirchenspitze. Es gab allerdings Ausnahmen. Einzelne Bischöfe, die Kritik an der Repression übten und sich für Opfer einsetzten. Ein Bischof, Enrique Angelelli, wurde selbst vom Militärregime ermordet, ebenso wie eine Reihe von Priestern, Seminaristen und Nonnen. Ihr Schicksal war bereits bekannt, aber der Bericht der Universidad Católica geht auch darauf noch einmal ausführlich ein. Ein eigenes Kapitel ist zudem dem Raub der Kinder von politischen Gefangenen gewidmet. Rund 500 Babys, die in Diktaturgefängnissen zur Welt kamen, eignete sich das Regime an und ließ sie unter falschem Namen bei fremden Familien aufwachsen. Die Mütter wurden meist nach der Entbindung umgebracht. Die Großmütter der Plaza de Mayo, die ihre geraubten Enkel suchen, haben bis heute 137 von ihnen wiedergefunden. Ihre Vorsitzende Estela de Carlotto begrüßte 2016 die Ankündigung des Vatikans und der argentinischen Bischofskonferenz, ihre Archive zu öffnen, als fantastisch. Etliche Großmütter sind schon gestorben, aber ihre Organisation Abuelas sucht weiter nach den noch nicht identifizierten, längst erwachsenen Enkeln und nutzt dabei jetzt auch den Bericht der UCA. In diesem findet sich etwa das schriftliche Zeugnis eines Priesters, der in einem Armeekrankenhaus Dienst tat und miterlebte, dass dort eine von den Militärs verschleppte Frau ein Kind gebar. Carolina Villela ist eine junge Juristin, die für die Großmütterorganisation arbeitet.
In erster Linie hilft uns der Bericht dabei, unsere Suche in neue Richtungen zu lenken. Es gibt allerdings immer noch kirchliche Archive, die nicht ausgewertet worden sind. Auch Gemeinden oder Ordensgemeinschaften etwa haben Archive. Und da könnten sich weitere für uns nützliche Informationen finden.
Der Journalist Washington Uranga, der für die Tageszeitung Página 12 seit langem über die Kirche in Argentinien berichtet, hält die eigene Aufarbeitung ihrer Rolle während der Diktatur für einen zwar sehr späten, aber enorm wichtigen Schritt. Uranga glaubt, dass der Papst einen entscheidenden Anteil daran hatte, dass die Bischofskonferenz seines Landes die kirchenkritische Untersuchung in Auftrag gab.
Es gab Druck aus der Gesellschaft, aber auch eine wahrscheinlich sehr direkte Intervention von Franziskus. Er hat die Archive des Vatikans vorzeitig geöffnet. Er ist überzeugt, dass Transparenz der Kirche als Gemeinschaft, aber auch als Institution gut tut.
Federico Tavelli, Co-Herausgeber des Berichts, wurde 1976 geboren, im Jahr des Militärputsches. Die tiefe Befriedigung darüber, etwas zur Diktaturaufarbeitung beizutragen, ist ihm anzumerken.
Wir haben gedacht, wir müssen das unbedingt machen. Es ist sehr wichtig für das Land, für die Opfer. Wir kennen als Forscher auch Leute, die verschwunden sind oder die Eltern verschwunden sind. Es ist eine Forschung, absolut anders, als was wir vorher unternommen haben. Es ist noch so lebendig, so schmerzhaft.
Schmerzhafte Vergangenheit, die für viele noch ganz lebendig ist. In Argentinien also sind das die Jahre der Militärdiktatur. Aber ein wichtiger Schritt in der Aufarbeitung ist nun erfolgt, mit diesem Bericht über die Rolle der katholischen Kirche in jener Zeit. Religion im Radio gibt es immer sonntags ab 14.05 Uhr im Deutschlandfunk Kultur. Und mehr aus der Welt der Religion können Sie auch in unserem Schwesterprogramm, dem Deutschlandfunk, hören. Die Sendung Tag für Tag läuft dort immer werktags um 9.35 Uhr.